Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Interview mit Justizministerin Sporrer. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ich freue mich auch.
Und es ist unser erstes Interview mit Anna Sporrer und umso mehr werden wir dann ein Tour d'Horizon machen, aber wichtig ist auch mit etwas Aktuellem einzusteigen, was gar nicht Ihr Ressort betrifft, aber wir haben ja alle trotzdem eine Meinung. Der Song Contest-Sieger JJ hat den Ausschluss von Israel beim Song Contest gefordert, aber auf Instagram hat man gesehen, dass er unter einer Standardgeschichte, die den Anschlag auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington berichtet hat, geliked hat. Was sagen Sie dazu?
Also mich hat das eigentlich entsetzt. Gewalt ist immer zu verurteilen, kann nicht geliked werden, egal welcher Hintergrund ist. Also es ist ja ganz tragisch, dass hier ein politischer Mord oder zwei Morde passiert sind in Washington. Mhm. Und man muss das einfach eindeutig verurteilen, die Morde.
Auch wenn man ein unpolitischer Sänger ist, sollte man das verstehen, oder?
Also
jeder sollte das verstehen.
Ja, also da geht es nicht um Politik, da geht es um Haltung.
Ja. Sehr gut. Dann kommen wir zur Justiz. Da gibt es ja mehrere jetzt auch Reformen darunter. Eine Änderung bei der Fußfessel. Da könnte zum Beispiel ein sehr prominenter Bald-Häftling, Karl-Heinz Grasser, davon profitieren. Vielleicht können Sie erklären, wie diese Reform ausschaut und warum Sie das jetzt gemacht haben.
Ja, es geht bei dieser Reform darum, dass jemand, der in Haft sitzt, jetzt bereits früher aus der Haft in den elektronisch überwachten Hausarrest entlassen werden kann. Das bedeutet aber nicht, dass er an der Sonne spazieren geht, sondern dass er oder sie dann eben eingeschränkt ist auf die privaten Räume, nur für die Arbeit oder zum Arzt oder so ähnliches das Haus verlassen darf, einer geregelten Arbeit nachgehen muss und es darf auch hier kein Missbrauch begangen werden an dieser Fußfessel. Man darf sie nicht entfernen. Man darf auch keinen Alkohol trinken, das kann auch überprüft werden. Also das ist schon eine Form des Vollzugs. Es ist nicht eine bedingte vorzeitige Entlassung, die wir auch erleichtern, aber das ist eine Form des Vollzugs und derzeit ist es möglich, wenn der Strafrest ein Jahr beträgt, kann diese Fußfessel beantragt werden. Und jetzt erweitern wir das auf 2 Jahre. Das dient hauptsächlich der Resozialisierung, dass die Häftlinge schneller wieder in ihre Familien zurückkehren können, in ein normales Leben zurückfinden können. Die Debatte ist 10 Jahre alt. Die Expertinnen haben das lange gefordert. Und das hat überhaupt keinen Zusammenhang mit einem bestimmten Häftling.
Das ist mir klar, es ist nur der Zusammenhang.
Ja, wer hier einen Zusammenhang herstellt, das gehört ins Reich der Fantasie. Das muss ich wirklich entschieden zurückweisen.
Nein, so war das auch überhaupt nicht gemeint, weil mir ist klar, dass es diese Debatte schon lang gab. Und im Gegenteil, ich glaube, die Anwälte von Karl-Heinz Grasser hatten sogar geglaubt, dass sie das hinauszögern werden, die Reform, damit er ja nicht davon profitieren kann. Also das hat nicht
da
weder in die eine noch in...
Diese Reform war lang geplant, ist jetzt im Budgetbegleitgesetz enthalten und das wird gelten für eine Buchhalterin, die eine Straftat begangen hat, genauso wie für jeden anderen, der in Haft sitzt.
Aber wenn zum Beispiel jemand wie er oder jeder andere jetzt eine Haft antritt und es sind eigentlich nur 2 Jahre, heißt es, dass man sofort den Antrag stellen kann, der muss ja deswegen nicht genehmigt werden, eine Fußfessel zu erhalten.
Der Antrag kann gestellt werden, wenn der Strafrest 2 Jahre beträgt.
Ja, genau.
Das ist so, das ist für alle gleich so. Mhm. Es entscheidet dann aber die Vollzugsbehörde, falls man nicht einverstanden ist mit der Entscheidung, entscheidet ein unabhängiges Gericht.
Mhm. Kommen wir zum Budget. Und da gibt es ja in jedem Ressort Sparmaßnahmen. Mhm. Auch in Ihrem Ressort. Jetzt war an sich die Justiz schon die letzten Jahre immer, zumindest laut Eigenangaben, chronisch unterbesetzt. Wie schaut denn das, also in gewissen Bereichen der Staatsanwaltschaften und sonstiges, wie schaut denn das jetzt mit den Sparmaßnahmen aus? Wie stark trifft sie
also
das?
Also einer meiner Vorgänger, der frühere Vizekanzler und Justizminister Jablona, hat hier wachgerüttelt. Mhm. In der Zwischenzeit ist es gelungen, doch personell und ressourcenmäßig in der Justiz Aufstockungen zu erwirken. Auf dem bauen wir jetzt auf. Es ist so, dass der Personalstand gehalten werden konnte. Es sind keine Einschnitte, kein Personalstopp, kein Aufnahmestopp. Das ist sehr wichtig. Wir können am bestehenden Personalstand weiterarbeiten. Das macht nicht alle glücklich. Da gibt es viele Enttäuschungen, das verstehe ich auch. Die Richter und Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen haben Aufgaben durch neue Gesetze dazu bekommen. Stichwort Handysicherstellung. Mhm. Das sind große Anforderungen. Nur im Moment sind wir in der Situation, dass wir alle einen Beitrag zur Budgetsanierung leisten müssen.
Mhm. Gleichzeitig, ich stelle auch deswegen die Frage, weil natürlich immer wieder kritisiert wird, diese lange Verfahrensdauer, zum Beispiel gerade bei Fällen, die halt klamouröser sind oder auch komplizierter sind, weil sie eben viel mit Wirtschaft zu tun haben und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft betreffen, ist das dann nicht ein Problem, wenn man dann nicht aufstocken kann?
Hier sind wir dabei, gerade bei den Staatsanwaltschaften Reformen durchzusetzen. Das läuft schon länger. Wir durchforsten, wo können die Berichte, die hier zu legen sind, an die Aufsichtsstellen vereinfacht werden. Es gibt auch eine Strafprozessänderung, die mit 1.1. dieses Jahres in Kraft getreten ist, wonach jetzt die Staatsanwälte, Staatsanwältinnen auch besser einzelne Fakten, die hier schon fertig ermittelt sind, anklagen können, dass das schneller geht und auch, dass sie mitunter untergeordnete Fakten zurücklegen können und vielleicht nicht weiter ermittelt, wenn etwas Großes sozusagen schon spruchreif ist oder schon angeklagt werden kann. Was anderes ist auch, dass die Betroffenen, die Beschuldigten auch das Recht haben jetzt, wenn die Ermittlungsdauer zu lange ist im Vorverfahren, dass sie das geltend machen und ein Gericht überprüft das dann.
Mhm. Ein anderes Thema, das derzeit diskutiert wird, und zwar nicht nur derzeit, sondern eigentlich schon seit Jahren, ist quasi Unabhängigkeit in der Bestellung zum Beispiel von Verfassungsrichtern. Da weiß man ja auch von bisherigen Koalitionsverhandlungen, von früheren Sideletters, da wurde immer ausgemacht, einer geht an die ÖVP, einer geht an die SPÖ oder wenn Schwarz-Blau war, geht halt einer an die ÖVP und einer an die FPÖ oder dann einer an die Grünen, einer an die ÖVP, immer so weiter. Wären Sie dafür, dass man da sagt, okay, das soll jetzt einmal unabhängig von der Regierung besetzt werden?
Ich habe hier auf dem Boden der Verfassung schon die Meinung, dass gerade bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, das sind der Verfassungs- und der Verwaltungsgerichtshof, eine indirekte demokratische Anbindung über den Bestellungsmodus Bundesregierung erforderlich ist. Man kann natürlich darüber nachdenken, ob man das transparenter gestaltet. Wir haben jetzt die Transparenz so weit, dass die Zuordnung offengelegt ist. Aber wenn Sie aber auch in die Vergangenheit schauen, diese Persönlichkeiten, die ausgewählt worden sind, etwa am Verfassungsgerichtshof, sind durchaus durchwegs sehr qualifizierte Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet gewesen, renommierte Rechtswissenschaftlerinnen und so weiter. Also ich sehe das Problem hier nicht, aber die Verfassung 1920 hat das so vorgesehen, dass es hier die demokratische Anbindung über die Bundesregierung kriegt. Und das ist auch international so. Also wir sind hier keine Sonderstellung. Über Transparenz kann man natürlich sprechen.
Mhm. Anderes Thema, es startet ja jetzt auch ein Urschuss, den die FPÖ beantragt hat in der Causa Pilnacek, der verstorbene, einst mächtigste Beamte im Justizministerium. Das wird sicher auch ihr Ressort betreffen, weil es von der FPÖ ausgeht. Also einerseits natürlich die ÖVP ist, glaube ich, Zielscheibe Nummer eins, aber schon auch das Justizministerium. Was erwarten Sie da, was da auf Sie zukommt?
Ja, zunächst ist es einmal das Recht jeder Partei, wenn sie die ausreichende Mehrheit hat, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Das ist das demokratische
Prozedere.
Prozedere, ganz genau. Und das ist halt in dem Fall jetzt gemacht worden. Ich sehe den mit Gelassenheit entgegen. Wir werden natürlich mit dem Parlament kooperieren.
Mhm. Aber kontrollieren Sie diese Causa in Ihrem Ministerium?
Naja, die Fachaufsicht hat natürlich den Überblick über die Strafvermittlung in dem Fall. Ja.
Mhm. Bevor ich dann noch auf unmündige Straftäter kommen möchte, weil das ist ein Thema, das in Österreich groß diskutiert ist, braucht Österreich eine Justizreform?
Österreich hat viele Justizreformen.
Aber eine große.
Wir haben eine große Strafvollzugsreform zurzeit am Laufen. Sie haben die elektronische Fußfessel schon angesprochen. Wir haben auch die bedingte Entlassung wird erleichtert. Das wird auch dazu führen, dass die Haftanstalten mit weniger Belag dann weitergeführt werden können. Ich sehe jetzt nicht die Notwendigkeit einer großen Justizreform. Wir sind ständig am Verbessern. Und was die Jugendlichen Straftäter betrifft, gibt es einerseits den Strafvollzug. Hier gibt es eine neue Vollzugsanstalt im Süden von Wien, die jetzt im Aufbau begriffen ist, wo schon eine Abteilung im Laufen ist. Und bis Ende des Jahres werden wir hier weitere Möglichkeiten schaffen. Und was betrifft jetzt, weil Sie es angesprochen haben,
die unmündigen
Straftäter, hier ist es so,
das heißt, die unter 14 sind,
die können noch nicht gerichtlich abgestraft werden, aber die sind unter Beobachtung und hier vertrete ich die Meinung, es sind immer noch Kinder. Ja? Es wird hier auch der Begriff der unerhörten Kinder verwendet. Und zwar unerhört, sie machen Unerhörtes, also die sogenannten Intensivtäter, viele, viele Straftaten in kürzester Zeit. Aber man geht auch davon aus, dass sie nicht gehört worden sind. Das sind Kinder, die kein verlässliches soziales Umfeld gehabt haben, die Orientierung verloren haben. Und solche Kinder, ist meine Meinung, gehören erzogen und nicht weggesperrt. Man muss natürlich schon bei diesen, also die wirklich problematischen Fälle sind zum Glück nicht so viele. Man muss hinschauen, man muss die in besondere Betreuungsformen bringen. Ja.
Weil Sie es ansprechen, besondere Betreuungsformen, und es sind nicht sehr viele, aber die Straftaten begehen, es sind teilweise natürlich auch Gewaltdelikte, Sexualdelikte, Einbruchsdelikte, Diebstahldelikte und sonstiges. Aber auch 12-Jährige brauchen klare Grenzen, oder?
Brauchen klare Grenzen, und das, da brauchen wir spezialisierte, oder haben wir auch, aber das muss man verstärkt natürlich ausbauen, sozialpädagogische Wohngemeinschaften, wo die in einem sehr guten Betreuungsschlüssel mehr oder weniger bis zu 1:1 betreut werden. Und
auch nicht jederzeit raus können zum Beispiel.
Und dann, da brauchen wir eine gerichtliche Genehmigung, wenn es dann tatsächlich zu Freiheitsbeschränkungen kommt. Das kann auch sein, dass es aus pädagogischen Gründen, aber nicht um sie zu bestrafen, sondern um sie pädagogisch besser in den Griff zu bekommen, dass dann eine Zeit lang eben die WG nicht verlassen werden darf. Ja?
Also, ja. Gibt es da überhaupt das Personal und jene mit Ausbildung, die sich dann da intensiv kümmern können?
Ja, es gibt sehr gutes Personal. Wir müssen hier natürlich auch hinschauen, dass hier bessere Bedingungen herrschen. Das kostet natürlich auch Geld, das ist mir klar. Es ist in dem Fall Ländersache, ja, die Jugendwohlfahrt. Und das wird in Zukunft natürlich ausgebaut werden müssen. Und wir müssen hier Ressourcen reingeben.
Sie kommen ja aus dem, Sie waren Richterin. Sie waren am Gerichtshof, Sie sind eine klassische Quereinsteigerin eigentlich. Wie ist es Ihnen in diesen ersten 11 Wochen eigentlich in der klassischen Politik und in der Regierung gegangen? Was hat Sie überrascht?
Überrascht hat mich doch, dass ich mit Strafrecht und Strafvollzug als Justizministerin jetzt sehr schwerpunktmäßig befasst war. Das war ein bisschen eine Überraschung für mich. Aber wenn Sie meine Biografie verfolgt haben, ich habe immer an der Schnittstelle zwischen Recht und Politik auch gearbeitet. Ich war als junge Juristin im Büro ganz kurz bei der Johanna Donal und dann bei Helga Konrad Lange. Und ich kenne ein bisschen sozusagen auch von der politischen Seite diese Tätigkeit. Ich habe mich aber dann schwerpunktmäßig auf die rechtlichen Fragen im Verfassungsdienst und dann als Rechtsanwältin und zuletzt als Richterin konzentriert. Und jetzt ist es so, dass ich von allem erschöpfen kann und eigentlich gut, mich gut ausgebildet und auch mit der Berufserfahrung, die ich habe, ganz gut aufgestellt fühle als Ministerin. Mhm.
Und Sie haben mir einmal verraten, wenn Sie sich beruhigen wollen, dann lesen Sie Gesetze. Können Sie das vielleicht zum Abschluss noch erklären? Das wird jetzt einige Zuschauer wundern.
Ja, ich wurde gefragt nach wenigen Wochen, ob ich schon bereut habe und wie ich mich entspanne. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ich als Ministerin täglich sehr, sehr viele Informationen bekomme, die natürlich überblicksmäßig sind. Und wenn ich dann die Zeit habe, dann schaue ich selber den Gesetzestext nach, dann kann sich das bei mir besser setzen, eine neue Information, und das beruhigt mich dann etwas.
Frau Minister Sporer, vielen Dank für das Interview.
Bitte gerne.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.